Hallo und herzlich willkommen bei Reh, dem Nachhaltigkeitspodcast. Wir sind Jan und Lisa und in jeder Folge suchen wir uns ein Thema aus und untersuchen es unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Heute sprechen wir über Elektromobilität.
Zuerst freuen wir uns aber, aus der verlängerten Sommerpause wieder zurück zu sein. Wir alle sind jetzt, glaube ich, auf die eine oder andere Weise im Herbst angekommen und das nutzen wir, um uns in voller Energie dem heutigen Thema zu widmen. In einer unserer ersten Folgen hatten wir uns mit dem Thema Reisen befasst. Da ging es um die Frage oder um die Fragen, wie viel wir eigentlich reisen, welche Fortbewegungsmittel, wie viele Emissionen ausstoßen und wie Flüge einzuordnen sind. Und das Ding ist, wenn wir reisen, ist das meistens etwas Außergewöhnliches, gerade in diesen Zeiten. Eine Urlaubsreise zum Beispiel ist etwas Besonderes und eben nicht die Norm. Und heute wollen wir eher darüber sprechen, wie wir uns ganz alltäglich fortbewegen. Und wie immer wollen wir uns zunächst ein paar Zahlen ansehen. Wie bewegen wir uns eigentlich tagtäglich fort?
Ja, erstmal zur Frage, wie viel wir uns eigentlich fortbewegen. Es gab eine Erhebung des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur von 2017 und da legten die Deutschen täglich 3,2 Milliarden Kilometer zurück. Und bei der Verkehrsmittelwahl war hier das Auto unangefochtener Spitzenreiter. Da wurden 57% der Strecken mit dem Auto zurückgelegt, 11% mit dem Fahrrad, 22% zu Fuß und 10% auf die öffentlichen Verkehrsmittel.
Und also wenn der Großteil der Deutschen mit dem Auto fährt, dann braucht es eben auch die entsprechende Anzahl an Fahrzeugen. Im Jahr 2019 gab es in Deutschland laut Kraftfahrtbundesamt 57 Millionen zugelassene Kraftfahrzeuge, davon 47 Millionen Personenkraftwagen.
Ja, es hat also ungefähr jeder zweite Mensch in Deutschland ein Auto. Und wir beide bilden diesen Durchschnitt genau ab. Jan hat eins und ich habe keins.
Das stimmt. Wobei man tatsächlich dazu auch noch sagen muss, also wir sind ja ein Nachhaltigkeitspodcast, deswegen habe ich das Gefühl, dass ich meinen Autobesitz verteidigen muss, dass mein Auto in der Familie ungenutzt war, nachdem das Familienmitglied, das das vorher hatte, verstorben war. Und das bringt mich auch so ein bisschen dazu, zu der Frage und zu dem Gefühl, dass ich diesen Autobesitz verteidigen muss, wie man eigentlich das Fahrzeug nutzt. Denn tatsächlich ist es bei mir auch so, dass das Fahrzeug, das Auto, eher ein Stehzeug ist. Denn von einem Tag, der 24 Stunden hat, steht das Auto 23 Stunden und wird nur ungefähr eine Stunde gefahren. Und das ist ja auch der Effekt, den Carsharing-Anbieter für sich nutzen wollen, damit eben die ressourcenintensiven Autos effizienter genutzt werden. Viele sind dazu bereit, einen hohen Preis zu bezahlen, dass das Auto eben ständig zur Verfügung steht. Und dabei kostet auch ein stehendes Auto Geld. Und das wird häufig unterschätzt. Ich habe mir das in der Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal angeguckt. Mein Auto, ein Golf, kostet laut einer Schätzung der Allianz ca. 180 Euro im Monat. Und darin enthalten sind zwar schon die Kosten für den Sprit, wenn man also einen durchschnittsmäßigen Verbrauch hat, beziehungsweise durchschnittsmäßig viel fährt. Dazu kommt aber eben auch noch, kommen auch noch Versicherungen, Kfz-Steuern, Wartungskosten und der Wertverlust. Und das enthält noch nicht mal die Anschaffungskosten für das Auto.
Ja, und seit einigen Jahren gibt es nicht mehr nur Benzin- oder Dieselautos, sondern zusätzlich auch hybride Fahrzeuge, die verschiedene Antriebstechnologien kombinieren oder rein elektrische Fahrzeuge. Und der Anteil an Elektrofahrzeugen in Deutschland ist noch ziemlich überschaubar. Anfang des Jahres waren es ungefähr 130.000, was ungefähr 0,3% des Bestands ausmacht. Wir hatten es ja gerade, 47 Millionen PKWs, 130.000 Elektrofahrzeuge, nicht besonders viel. Hybridfahrzeuge gibt es ein bisschen mehr, hier haben wir ca. 500.000.
Und um das vielleicht nochmal ins Verhältnis zu setzen, wie das eigentlich in anderen europäischen Ländern aussieht, in Norwegen zum Beispiel waren zum 1. März schon 10% des Bestandes elektrisch. Und die neuen Zulassungsquoten liegen dort regelmäßig bei über 40%. Und wenn man sich das jetzt betrachtet, sind natürlich für den Erfolg alternativer Antriebe nicht nur die Fahrzeuge selbst entscheidend, sondern auch die Lademöglichkeiten bzw. die Infrastruktur drumherum. Es reicht eben nicht unbedingt, nur zu Hause einen Stecker zu haben, sondern man muss ja auch unterwegs tanken bzw. laden können. Und im Mai 2020 gab es deutschlandweit circa ungefähr 20.000 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge.
Ja, ob das ausreicht, der Frage widmen wir uns später noch. Bevor wir uns jetzt aber in den kleinen Statistiken verlieren, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also unser Thema ist ja heute Elektromobilität. Was bedeutet das eigentlich genau? Man kann den Begriff Elektromobilität ganz simpel so definieren, dass Fahrzeuge genutzt werden, die einen elektrischen Antrieb nutzen, im Gegensatz zu einem Verbrennungsmotor. Und hierunter fallen eigentlich auch Schienenfahrzeuge zum Beispiel, also ein ganz normaler ICE. Aber so in den aktuellen Mobilitätsdebatten dürfte der Fokus auf dem Auto liegen. Und hier ist interessant, dass Elektromobilität auch zentraler Bestandteil der Energiewende ist. Wenn wir nämlich vom Verbrennen fossiler Brennstoffe wegkommen wollen, müssen wir logischerweise auch auf Benzin und Diesel verzichten. Und darüber, dass das dann eine höhere Nachfrage an Strom bedeutet, haben wir schon in der letzten Folge zur Energiewende geredet. Daneben ist noch das Stichwort Mobilitätswende wichtig. Es geht eben nicht nur darum, dass wir eine reine Antriebswende haben, also den Austausch der Antriebsarten bei den Fahrzeugen, sondern es soll zusätzlich der Energieverbrauch unserer Mobilität radikal gesenkt werden, ohne dass wir uns in der Mobilität einschränken. Also eine effizientere Energienutzung, wenn man so will. Und durch die Energiewende im Verkehr und die Mobilitätswende soll die Verkehrswende erreicht werden, also dass der Verkehr bis 2050 klimaneutral ist. Und um das Ganze besser zu verstehen, haben wir uns heute, wie immer, einen Gast eingeladen. Hallo Benjamin, schön, dass du Zeit für uns hast.
Hallo Lisa, hallo Jan. Danke für die Einladung und ich freue mich sehr, bei euch im Podcast zu sein.
Wir freuen uns auch, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einfach zu Anfang kurz vor.
Sehr gerne. Ich bin Benjamin, ich bin 35 Jahre alt und arbeite seit 4 Jahren in der Branche der E-Mobilität. Genauer gesagt bei einem Entwickler und Betreiber von Ladeinfrastruktur. Wir sind vor allem im europäischen Ausland aktiv tatsächlich. Unser größter Kunde ist die Stadt London, wo wir inzwischen 2000 Ladepunkte aufgebaut haben und Marktführer sind. Und wir möchten unsere Technik natürlich auch weiter aufbauen, expandieren jetzt ins europäische Ausland, aber natürlich auch in Deutschland. Und das ist der Punkt, wo ich zuständig bin. Deutschland ist das mit Abstand am stärksten und detailliertesten regulierte Land, das wir in Europa haben. Und meine Aufgabe ist es zu beobachten, natürlich auch unsere Ideen in die Politik zu spielen und zu schauen, dass unsere Geräte und unsere Geschäftsmodelle konform sind mit der Regulierung, die wir hier haben. Mein Hintergrund ist auch so ein bisschen eine ganz andere Ecke eigentlich. Ich bin ursprünglich Politikwissenschaftler, komme aus der Politikberatung, also aus der wissenschaftlichen Politikberatung zur Energiewende letzten Endes und bin dann komplett umgeschwenkt sozusagen an die Basis, wo es jetzt darum geht, diese ganzen schönen Pläne und Ziele wirklich mit Leben zu füllen. Und es ist eine interessante Erfahrung. Also ich erinnere mich noch an die Abschiedsworte eines Kollegen, der gesagt hat, so, jetzt bist du raus aus dem Elfenbeinturm, dann wünsche ich dir mal viel Spaß bei der Umsetzung. Und mir auf den Rücken geklappt. Aber wir versuchen weiterzukommen.
Das ist ein super Einstieg. Was war denn der größte Unterschied zwischen der Umsetzungsperspektive, die du jetzt hast, und der Politikberatung, die du vorher hattest?
Der Unterschied ist, dass du plötzlich nicht mehr Modelle vor dir hast, sondern konkrete Projekte mit Stakeholdern, mit Behörden, die da involviert sind, mit Kunden und so weiter. Und tatsächlich zu sehen, wie viele klitzekleine Hürden und wie viele klitzekleine Probleme es gibt, der Teufel steckt wie immer im Detail, die du einfach nicht siehst, wenn du Statistiken analysierst, Modelle rechnest oder tatsächlich halt auch im Ministerium sitzt und dort ein Gutachten im Auftrag gibst und einen Plan schreibst und dich dann wunderst, warum erreichen wir dann die Ziele nicht. Oft liegt es an diesen kleinen, fiesen Details und an denen arbeite ich mich jetzt ab.
Also an der praktischen Umsetzung finden sich dann noch viele Hindernisse.
Ja, also klar, also teilweise Hindernisse, teilweise auch einfach ungeklärte Fragen, die halt geklärt werden müssen und die man überhaupt nicht kommen sieht, wenn man jetzt sagt, okay, wir brauchen so und so viel Zubau von Erneuerbaren. Als solche Sachen geplant wurden, hat man ja zum Beispiel noch nicht über Details nachgedacht, wie das einzelne Bauvorhaben von großen Stromleitungen aufgrund der Bürgerakzeptanz sozusagen jahrelang behindert werden. Und und solche Dinge tauchen im Plan nicht auf und hinterher fragen sich alle so ein bisschen, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Und dann hat man genauso diese verknüttelte Debatte, die wir jetzt haben. Aber das ist normal, weil du kannst einfach auf der Planerebene und auf der Wissenschaftsebene nicht alle Details erahnen und genauso kannst du am Boden, wenn du dich mit irgendeiner Regelung konfrontiert siehst, wo du dich fragst, was soll denn der Quatsch jetzt bitte, sozusagen offen nicht die Perspektive verstehen, warum das irgendwann mal so aufgeschrieben wurde. Und da so ein bisschen auch die Brücke zu schlagen, wie gesagt, ich stecke zwischen Politik und unserer Umsetzung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit wir da weiterkommen.
Und wenn du jetzt diesen praktischen Blickwinkel hast, was ist denn für dich die größte Umstellung, die wir im Bereich der Mobilität erleben oder erleben werden?
Ich sehe ehrlich gesagt noch nicht wirklich eine Umstellung. Ich sehe im Bereich der Mobilität eigentlich mehr ungebrochene Trends, die flankiert werden von der Tatsache, dass wir einen Bedarf an einer Wende und einer Umstellung erkennen, aber irgendwie noch nicht wirklich wissen, wie wir da hinkommen sollen. Also ich habe mir jetzt gerade nochmal die aktuellen Zahlen angeguckt. Ich habe gerade das Personenverkehrsaufkommen genannt. Wir haben insgesamt im Jahr 930 Milliarden Personenkilometer im motorisierten Individualverkehr. Das sind 4/5 des gesamten Verkehrsaufkommens und es steigt ungebrochen. Die Autos werden immer größer, immer schwerer. Auch das steigt ungebrochen. Der Verbrauch sinkt nicht mehr, er stagniert. Und genauso stagnieren die CO2-Emissionen. Und was wir sehen tatsächlich, ist eine richtig, richtig verbesserte Akzeptanz der E-Autos, die jetzt so dieses Jahr extrem spürbar ist. Also dieses Jahr haben sich die Zulassungszahlen einfach mal entspannt verdoppelt, trotz Corona. Und das ist ein Anfang. Aber wir haben im Verkehr noch ganz, ganz, ganz viele andere Trends, die einfach ungebrochen weitergehen. Und da muss sowohl Gesellschaft als auch Politik vielleicht nochmal in sich gehen und drüber nachdenken, okay, wie wollen wir denn diese Verkehrswende eigentlich erzielen? Weil ich sehe noch keine Umstellung, die irgendwie erkennbar wäre.
Und wir fokussieren jetzt auch auf das Thema Nachhaltigkeit. Du hast es gerade schon den motorisierten Individualverkehr angesprochen. Ist der denn eigentlich jetzt in Bezug auf Nachhaltigkeit und Energiewende und Verkehrswende überhaupt noch erstrebenswert oder müssen wir unsere Mobilität eigentlich neu denken?
Das ist ein komplexes Thema und ich würde das eher so aufspalten in drei Fragen, weil wir haben ja im Verkehr, der Verkehr bereitet uns unterschiedliche Probleme. Also wir haben einmal einen Energieverbrauch und CO2-Emissionen des Gesamtverkehrs und wir haben zum zweiten Mal Probleme, die halt für den Verkehr sehr spezifisch sind. Also zum Beispiel, dass wir einfach in den Innenstädten, ich wohne in Berlin-Schöneberg, was wahrscheinlich vielleicht sogar ein Hotspot ist in der Hinsicht, dass einfach kein Platz mehr ist für die ganzen Autos. Und das sind Probleme, die man unterschiedlich angehen muss. Und die Luftverschmutzung in den Städten und die Geräuschemissionen, die ganze Lebensqualität in den Städten, das ist ein Punkt, wo die E-Mobilität, glaube ich, wirklich einen Beitrag leisten kann. Aber insgesamt, wenn wir daran denken, an den Platz, den die Autos verbrauchen und an die Gesamteffizienz des Systems, da brauchen wir eigentlich ein bisschen eine grundlegendere Umstellung. Also wir brauchen, auf Deutsch gesagt, weniger Autos, kleinere Autos und ein bisschen smartere Mobilität. Das ist ein bisschen schizophren für mich, das so zu sagen, weil ich natürlich irgendwie mein Geld verdiene, damit motorisierten Individualverkehr mit Infrastruktur zu versorgen. Aber wenn man ganz ehrlich ist und von oben drauf guckt, dann haben wir einfach zu viel davon.
Also wenn du sagst, wir brauchen doch ein Neudenken von Mobilität, was würdest du denn sagen, was die Unterschiede zwischen Stadt und Land sind? Also vielleicht auch hier nochmal das Stichwort Autostadt. Es wurden ja fast alle deutsche Städte für das Auto gebaut. Also hier gibt es ja schon viele Bestrebungen, Städte fahrradfreundlicher und fußgängerfreundlicher zu machen. Aber wie sieht das auf dem Land aus, wo ja die Abhängigkeit vom Auto doch nochmal eine ganz andere ist?
Das ist aus meiner Sicht, also ich bin jetzt nicht so der Super-Experte für die richtig große Verkehrsplanung. Aber das, was wir halt sehen, wenn wir mit Kunden sprechen, also vor allem das Thema bei der E-Mobilität, da geht es natürlich häufig um Reichweiten und um die Frage, wie zuverlässig ist denn dieses Auto, weil ich brauche mein Auto unbedingt. Und es ist genau wie du sagst, es sind in vielen Bereichen Menschen vom Auto abhängig, was aber auch mit dem zusammenhängt, was du vorher gesagt hast, weil nämlich die Infrastruktur, vor allem in den 60er, 70er Jahren, so krass auf Autos und billig verfügbare, ständig verfügbare große Strecken sozusagen optimiert worden ist, dass auf dem Land sieht man es ja am krassesten. Auf dem Land sind die ganzen kleinen Läden tot, auf dem Land sind die ganzen kleinen Selbstversorger tot. Und wenn du auf dem Land lebst und du brauchst ja inzwischen für die alltäglichsten Besorgungen tatsächlich ein Auto, weil du vielleicht in den nächsten Ort fahren musst, allein um einkaufen zu gehen, obwohl um dich rum ringsum Landwirtschaft ist. Das ist ein bisschen absurd. Aber wir sind bei dem Punkt. Und ich glaube, neben der Umgestaltung der Städte, die wieder ein bisschen fahrradfreundlicher zu machen und den ÖPNV ein bisschen in der Attraktivität zu steigern. Und nebenbei gesagt, das passiert in Deutschland auch ein bisschen halbherzig, wenn man ganz ehrlich ist. Also wenn man sich anguckt, was für ein krasses Stadtumbauprogramm in London angestoßen wurde die letzten 5-6 Jahre. Die bauen da teilweise diese riesengroßen autofreundlichen Kreuzungen zurück, um so ein bisschen Radverkehr und ÖPNV schneller zu machen. Und das ist total sinnvoll. Aber daneben braucht man eben dieses Konzept, was leider, glaube ich, ein bisschen untergeht, gerade in der politischen Debatte, die Städte der kurzen Wege oder überhaupt eine Infrastruktur der kurzen Wege. wenn ich 30 Kilometer irgendwo hinfahren muss, um eine Besorgung zu erledigen, ist klar, dass, also ich mache das mit dem Fahrrad, aber ich bin auch verrückt. Die meisten machen das nicht mit dem Fahrrad. Und da muss man einfach den Menschen die Möglichkeiten schaffen, wirklich den Alltag wieder in ihren Kiezen, in ihren Orten irgendwie erträglich zu machen, weil sonst ist man sofort bei dem Argument, ja, aber ich brauche ein Auto und es muss immer verfügbar sein, weil ich weiß nicht, wann ich das brauche. Und dann beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Also das ist ein Punkt, wo ein bisschen die Debatte von abgerückt ist, wo sie aber hinkommen sollte, weil ich finde, das ist der Kern, den wir brauchen für eine Mobilitätswende. Kurze Wege, lebenswerte Kieze, lebenswerte Orte.
Da habe ich gleich zwei Anschlussfragen. Das eine ist, das Szenario, was du gerade aufgemalt hast, ist dann ja aber ein sehr großes. Und das führt so ein bisschen darauf hin zurück, was du am Anfang auch gesagt hast, wie so dieses Verhältnis zwischen Politikmodellierung oder Politikberatung, Modellierung auf der einen Seite und dann die Umsetzungsperspektive auf der anderen Seite ist. Gefühlt reden wir immer ganz viel darum, also sozusagen, wie stellen wir uns die Zukunft vor? Und ich glaube, mit dem von dir beschriebenen Leitbild würden auch die meisten mitgehen. Aber was mir so ein bisschen dann in der Debatte fehlt, sind die konkreten Umsetzungsvorschläge. Also das wäre dann Frage 1, wie kommen wir dahin? Und dann würde ich gleich nochmal gerne über das eigentlich sehr deutsche Thema, was du eben auch schon angesprochen hast, nämlich der Reichweitenangst, sprechen. Aber vielleicht fangen wir mal mit Frage 1 an.
Ja, die konkreten Maßnahmen, um die Verkehrswende so richtig oder die Mobilitätswende so richtig voranzubringen, das ist eine hervorragende Frage, weil sich da schon einige die Zähne dran ausgebissen haben.
Und deswegen dachte ich, dass wir das heute in diesem Podcast kurz lösen.
Ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin, wie gesagt, jetzt nicht so der, vom Hintergrund her nicht so der Experte für dieses große verkehrsplanerische Thema. Ich sehe es nur so aus dem Kontrast jetzt zum Beispiel zwischen dem Ort, wo ich wohne hier, Berlin-Schöneberg, wo eigentlich alles in Laufweite erreichbar ist und ich sehr einfach sämtliche täglichen Besorgungen zu Fuß erledigen kann. Ich habe sogar die Luxussituation, 20 Minuten zur Arbeit laufen zu können. Das können in Berlin wirklich die wenigsten. Und andererseits sehe ich meine Eltern, die in einer Kleinstadt wohnen, auf dem Berg, wo noch dazu komplett am Stadtrand, wo ich dann feststelle, okay, krass, also wenn die kein Auto haben, dann ist es wirklich einfach ein bisschen schwierig. Und ich glaube, sinnvoll wäre auf jeden Fall eine gezielte Förderung von Facilities des täglichen Bedarfs so, um die Leute einfach lokal zu versorgen. Das ist, ich kann fürs Land wirklich schwer sprechen, aber das sind zum Beispiel Einkaufsmöglichkeiten auf dem Land. Das ist ist eine Kinderbetreuung in den Kiezen. In Berlin ist die Kita-Situation ja so absurd, dass teilweise Leute wirklich durch die halbe Stadt fahren müssen, um ihre Kinder in die Kita zu bringen. Und da muss einfach wirklich gezielt ran und vielleicht auch mal ein bisschen, ja, jetzt komme ich wieder so aus der Politikberater-Ecke, aber so ein bisschen kleinteiligere Daten erhoben werden, dass wir wissen, okay, was sind denn die Gründe, was sind denn die konkreten Stolpersteine für die Leute, dass sie sagen, nee, ich muss jetzt aber durch die halbe Stadt fahren und mit dem Auto, um das zu erledigen und darauf kann ich nicht verzichten. Und diese Punkte wirklich gezielt so ein bisschen wieder in der Fläche zu verankern, das wäre extrem wichtig und ich glaube, das würde der Mobilitätswende einfach ein besseres Fundament geben, eine bessere Akzeptanz. Du kannst nicht, es ist total cool, sozusagen Innenstädte autofrei zu machen und Fahrradwege zu bauen, da bin ich Fundamentalist in der Hinsicht. Aber wenn du willst, dass es die Leute auch akzeptieren, dann musst du denen die Alternativen geben, tatsächlich dann auch auf den ganzen Kram zu verzichten. Und das geht vielleicht so, hoffe ich.
Ich glaube, das geht auch so ein bisschen in die Richtung dessen, was wir in vielen anderen Folgen schon hier besprochen haben, dass es so ein bisschen einen systemischeren Ansatz braucht und dass es die Verknüpfung der verschiedenen Disziplinen braucht, dass man eben nicht nur politische Entscheidungsträger hat, sondern eben auch ja datengetriebene, fundierte Entscheidungen trifft und so ein bisschen guckt, was auch außerhalb des eigenen Blickwinkels vielleicht liegt. Also da gehe ich voll mit. Wobei ich das ganz spannend fand, was du eben gesagt hast im Hinblick auf deine Eltern. Ich glaube, da zum Beispiel ist ja das Thema autofreie Innenstädte wahrscheinlich gar kein so ein großes, wohingegen in Berlin mit knapp 4 Millionen Einwohnern natürlich die Frage ist, wie motorisiert muss die Innenstadt sein oder sozusagen der Stadtkern sein. Und ich glaube, was ich da halt ganz spannend fände, ganz generell, ist halt so eine politische Antwort, die auf diese unterschiedlichen Voraussetzungen eingeht, dass man halt sagt, auf dem Land brauche ich vielleicht eher ein Auto, aber wie kann ich da dann Mobilität gestalten? Und wie sieht es dann im Vergleich in der Stadt aus? Und was mir da halt so fehlt, ist ein vernünftiges, intelligentes Umsetzungskonzept, was sowohl für das Land als auch für die Stadt funktioniert.
Ich glaube, da kann man wirklich ein bisschen trennen. Also diese Unterscheidung Stadt und Land ist ganz wichtig, weil einfach so diese ganzen Sachen, von denen wir immer reden, also Carsharing, ÖPNV, das sind alles super Konzepte. Und ich habe heute Vormittag den halben Tag ein Car geshared, war damit beim Baumarkt und noch bei zwei, drei anderen Läden. Es funktioniert fantastisch, aber es funktioniert halt fantastisch in der Innenstadt von Berlin. Es rechnet sich auch nur in der Innenstadt von Berlin, so ein Modell zu fahren. Und um zu dem zurückzukommen, was ich gerade gesagt habe, was sind denn die Mobilitätsprobleme? Einmal die CO2-Emissionen und die Energie, ja, aber natürlich auch die Verstopfung der Innenstädte. Und das heißt in der Konsequenz, wir brauchen auf dem Land und in der Peripherie einen klimafreundlichen Individualverkehr, weil es vielleicht anders einfach nicht akzeptiert werden kann, aber in den Innenstädten eine entschiedenere Förderung vom Individualverkehr weg. Und damit meine ich nicht das, was der Berliner Senat macht, nämlich ein Tempo-30-Schild aufzustellen, das dann nicht zu kontrollieren, oder drei Polizisten mit einer Radarpistole auf den Fahrradweg zu schicken, um zu gucken, ob die Fahrräder auch wirklich sich ans Tempolimit halten. True story, das haben wir sogar getweetet. Sondern tatsächlich ein Konzept zu überlegen, ein wirklich tragfähiges Konzept, und dann diese Sachen auch durchzusetzen. Weil ich erzeuge in der Innenstadt keine Akzeptanz zum Beispiel für Carsharing, wenn ich zum Beispiel keinen Anreiz setze, zum Beispiel einen Carsharing-Parkplatz zu reservieren. Oder ich erzeuge keinen Anreiz fürs Fahrrad, wenn ich einen Fahrradweg anlege und dann dahinter zugeparkt ist und ich die Parkverbote nicht durchsetze an der Hauptstraße, wo die Leute dann sagen, naja, ich traue mich halt nicht, hier auf der Hasenheide mit meinem Fahrrad lang zu fahren. Wobei die Hasenheide sogar ein super Beispiel ist, weil Friedrichshain-Kreuzberg als einziger Bezirk jetzt tatsächlich mal entschieden angefangen hat, die Radwege auch abzupollern. Und das funktioniert. Da muss man einfach in den Innenstädten entschiedener vorgehen.
Lisa und ich wohnen ja auch beide in Berlin, zumindest den Großteil der Zeit. Und ich muss sagen, dass der Bezirk tatsächlich in den letzten Jahren viel dafür getan hat, dass Radfahren sich in der Großstadt sicherer anfühlt. Und wir haben darüber auch mit Blick auf Corona schon mal, glaube ich, in einem anderen Podcast gesprochen, dass hier die Zahlen der Radfahrer einfach im Frühjahr in Berlin und auch in anderen Städten explodiert ist, weil das halt eine Form des Verkehrs war und der Mobilität war, die sich sicher angefühlt hat, und das war ein guter Trend auch. Ich glaube, diejenigen, die am meisten von der Corona-Krise profitiert haben, waren ja die Fahrradhändler, weil eben der Absatz an Fahrrädern extrem hochgegangen ist. Ich möchte aber jetzt dann noch kurz auf das zweite Thema eingehen, was wir eben kurz schon angeschnitten haben. Vielleicht kannst du auch damit aufräumen, gerade mit dem Hinblick darauf, was du sonst so beruflich machst, nämlich die Reichweitenangst. Also, gerade mit Blick auf das Landthema und ich höre das da auch immer wieder, ich brauche mein Auto und ich kann nicht auf das Elektroauto umsteigen, weil die Batterie zu klein ist und ich habe Angst, liegen zu bleiben. Es reicht ja nicht, von A nach B und zurückzukommen und es eben nicht genug Ladesäulen gibt. Wie sieht es denn wirklich aus?
Es sieht viel entspannter aus, als viele glauben, ehrlich gesagt. Und das liegt auch daran, dass wir halt vielleicht aufhören sollten, so wirklich sämtliche Use Cases von Mobilität sozusagen durch dieselbe Brille zu beobachten. So wie wir jetzt halt alle mit Verbrennern in der Stadt rumfahren, die Stadt verstopft ist und der Verbrenner seinen absolut ineffizientesten Einsatzbereich da hat. Es ist in der E-Mobilität eine ähnliche Debatte. Wenn du so eine öffentliche Debatte hast zum Thema E-Mobilität, dann sagst du ganz oft, ja, hier, E-Mobilität ist jetzt massentauglich. Und dann meldet sich irgendjemand, der ist vielleicht Handwerker und transportiert jeden Tag seine Werkzeuge 150 Kilometer weit und sagt, ja, nee, aber für mich nicht. Und für den vielleicht wirklich nicht. Aber der Punkt ist, für die meisten Leute ist es inzwischen eigentlich überhaupt kein Stress mehr. Ich habe gerade noch mal mir die Zahlen angeguckt. Unsere Kunden, die fahren größtenteils am Tag so zwischen 12 und 15 kWh nach. Das ist ungefähr eine Strecke von 60 bis 80 Kilometern, die fahren. Das sind größtenteils auch Vielfahrer. Aber wenn wir gucken, dass erstens heutige E-Autos schon 300 bis 400 Kilometer Reichweite haben, heißt das, dass ich muss nicht mal täglich laden, ich muss nicht mal täglich über Nacht laden, aber das heißt, dass ich mit einer einstündigen Ladung einer Standardladesäule mit 11 kW Leistung im Prinzip schon meine Tagesfahrleistung wieder drin habe. Ja, vielleicht brauche ich 1,5 Stunden. Und das heißt auch, dass für einen ganz großen Teil der Bevölkerung, also allein die durchschnittliche Pendelstrecke sind 17 Kilometer, einfach. Und für einen ganz großen Teil der Bevölkerung, der sich ungefähr um den Dreh bewegt und jetzt vielleicht in der Peripherie wohnt oder auf dem Land, ist E-Mobilität schon völlig alltagstauglich. Also es ist, Lisa, ich hoffe, du siehst es mir nach, dass ich das zitiere, aber das ist ein echtes Zitat, was total oft kommt. Wenn du auf so Veranstaltungen bist, gerade in der Energiewirtschaft, heißt es ja oft, ja, ihr mit euren E-Autos, das ist doch dann eher so der Zweitwagen für die Frau. Und man hört so ein bisschen diese Geringschätzung des Ganzen, aber das sind Informationen, die sind teilweise Jahrzehnte alt, auf denen so eine Einschätzung beruht, inklusive dem Familienbild, was dahinter steht. Und das ist einfach nicht mehr der Fall. Also E-Autos sind alltagstauglich und die meisten Leute, die sich eins holen, die stellen da meistens fest, diese Reichweitenangst war eigentlich völlig unbegründet. Gerade weil ich auch, muss dir überlegen, manche sagen dann, okay, ich habe vielleicht diese eine Urlaubsfahrt im Jahr, ich will vielleicht nach Italien fahren mit meinem E-Auto. Und dann kannst du dich fragen, na gut, muss ich das wirklich mit meinem E-Auto tun? Oder ist es vielleicht schlauer, mir ein günstiges E-Auto für den Alltag zu holen und dann für diese Langstrecke vielleicht einen Verbrenner zu mieten, weil der Verbrenner auf der Langstrecke seine Vorteile ausspielen kann? Und da sind wir wieder bei der Frage, muss Mobilität einfach vielleicht ein bisschen flexibler werden?
Und wenn es dann so Flexibilität gibt, welche Ladeinfrastruktur brauchen wir dann eigentlich? Das klingt so, als wäre es auch eine Lösung, die Städte und also enge Städte und Flächen, wo eine enge Bevölkerungsdichte herrscht, gut auszustatten und die Fläche dazwischen da vielleicht eher Verbrennungsmotoren zu nutzen.
Also auf Dauer müssen wir auf jeden Fall komplett weg von den Verbrennern, einfach weil Verbrenner immer heißt, dass ich die CO2-Emissionen da nicht mehr wegbekomme. Die finden da statt. Und ich kann dann drüber reden, CO2-neutrale Kraftstoffe, also synthetische Kraftstoffe oder Power-to-Liquid sind da die Schlagworte herzustellen. Aber wir wissen noch nicht, ob das taugen wird. Von der Effizienz her ist es noch relativ schlecht. Und wir wissen noch nicht, ob das wirklich sozusagen diesen Rest auffangen kann. Aber ja, also auf einzelnen Langstrecken kann das durchaus sinnvoll sein. Aber es ist nicht mal mehr unbedingt notwendig. Also die Ladeinfrastruktur ist dafür natürlich voll ausschlaggebend. Ne? Und wir brauchen eigentlich zwei Typen von Ladeinfrastruktur. Wir brauchen einmal was Flächendeckendes. Das sind vor allen Dingen günstige Ladepunkte, wo wirklich der Pendler im Alltag einfach täglich seine oder ihre 15 bis 20 kWh nachladen kann. Und es ist kein Problem, so eine zu finden, weil es genug davon gibt. Und wir brauchen zweitens, um die Langstrecken zu unterstützen, die Möglichkeit, schnell im Bedarfsfall die Batterie aufzuladen. Weil da werden die Batterien auch immer besser. Also ich habe jetzt gerade die aktuellen Zahlen von Tesla nicht im Kopf, die jetzt vor ein paar Wochen beim Battery Day verkündet worden sind. Aber die Schnellladefähigkeit der E-Autos ist inzwischen enorm. Wenn ich mich richtig erinnere, bist du, glaube ich, inzwischen bei 5 bis 10 Minuten, um 150 oder 200 Kilometer Reichweite nachzuladen. Und das ist schon enorm. Also das ist Tankstellenstopp mit Pinkelpause und ein Eisessen an der üblichen Autobahn ist jetzt auch nicht viel kürzer. Insofern sind wir auch da eigentlich schon relativ alltagstauglich. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass halt die Autos, die das können, auch noch ein bisschen die teureren sind.
Dann würde ich gerne nochmal zu einem anderen Aspekt in Nachhaltigkeitsgesichtspunkt zu sprechen kommen, nämlich der Ressourcenverbrauch von Elektroautos. Also zum einen mal der Strom, den sie verbrauchen. Es wird ja oft gesagt, Elektroautos sind nur so nachhaltig wie der Strom, den sie nutzen. Und hier wissen wir ja, okay, wir zielen darauf ab, dass der gesamte Strom erneuerbar produziert wird. Aber wie schwierig ist es denn, den gesamten Energiebedarf im Verkehr umzustellen von Benzin etc. auf erneuerbare Energien?
Also es ist erstmal natürlich eine ganz schön große Aufgabe, weil wir haben ja gesehen, wir reden von verflucht vielen Autos und verflucht viel Energieverbrauch. Aber es ist nichts, wo man komplett so dasteht wie der Ochse vom Berg. Also man weiß schon ungefähr, was zu tun ist. Um mal so ein paar grobe Orientierungszahlen zu geben. Wir haben ungefähr, wenn wir die komplette Flotte von diesen 57 Millionen Fahrzeugen elektrifizieren, haben wir voraussichtlich ungefähr einen Strombedarf, der 20% bis 25% höher ist als heute. Das klingt erstmal nach einer Hausnummer. Es ist auch nicht nichts, aber es ist natürlich weit von dem entfernt, wo lange man erstmal denkt, wenn man Argumente hört, wie, ja, wo soll denn der ganze Strom herkommen? Der Strom ist gar nicht so viel. Also es ist nicht so viel obendrauf auf das, was wir ohnehin schon haben. Die Frage ist so ein bisschen, wenn ich das wirklich mit Erneuerbaren versorgen will, ist eigentlich mehr eine Frage der Lastspitzen. Das heißt, was wir brauchen, um das wirklich schlau zu versorgen, sind große integrierte Energiekonzepte. Und damit meine ich zum Beispiel, dass halt ein Auto, was, und da sind wir wieder bei dem Begriff Stehzeug, was die meiste Zeit des Tages rumsteht, auch möglichst häufig während dieser Zeit mit dem Netz verbunden ist, damit es nämlich die erneuerbare Energie genau dann abgreifen kann, wenn sie auch tatsächlich anfällt. Die Flexibilität müssen wir auf jeden Fall nutzen, um das hinzubekommen. Und das ist eigentlich so ein bisschen die größte Challenge bei der ganzen Sache. Wenn wir das schaffen, dann können E-Autos ihrerseits auch wieder die Energiewende unterstützen, weil nämlich die E-Autos selber auch ein riesengroßer verteilter Speicher sind und für andere Anwendungen dann genau diese Flexibilität bereitstellen können, die jetzt zum Beispiel die Industrie braucht, die eine Lastspitze eben ausgeglichen bekommen muss, wenn jetzt eine unvorhergesehene Flaute kommt, aber eben der Strom trotzdem benötigt wird. Und das kriegt man hin, aber es ist noch eine ganz schöne Aufgabe, an der wir auch, ja, an der wir, wie gesagt, als Ladesäulenhersteller ein bisschen arbeiten, aber da sind wirklich alle, da passiert auch wahnsinnig viel, da sind wirklich alle Stakeholder an einem Tisch, da sind die großen Netzbetreiber an einem Tisch, da sind die erneuerbaren Energienerzeuger an einem Tisch. Da wird wirklich viel, viel ausprobiert und viel konzipiert. Es ist aber eine Challenge, die uns erwartet. Einfach ist es nicht, aber möglich.
Das könnte auch, glaube ich, das gute Thema unseres Podcasts ganz generell sein. Das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung. Ich würde gerne noch auf einen zweiten Aspekt eingehen, nämlich die Frage, du hast die Batterien gerade schon angesprochen. Mhm. Und das ist ja auch so mit Blick auf die Nachhaltigkeit von E-Autos auch in ein häufig genanntes Gegenargument, nämlich genau die Frage, wie ressourcenintensiv ist eigentlich die Herstellung der Batterien, die seltenen Erden und so weiter. Vielleicht hast du da auch Insights, was sozusagen diesen Themenkomplex angeht.
Dieses Thema mit der Nachhaltigkeit ist natürlich ein bisschen eine schwierigere Frage, weil es natürlich stimmt. Ein E-Auto ist in der Herstellung relativ ressourcenintensiv. Das liegt vor allen Dingen an der Batterie, das liegt am Bedarf an seltenen Erden. Bedarf an Kobalt und Bedarf an Lithium sind die zwei ganz großen Rohstoffe, wo wir uns so ein bisschen fragen, wo soll denn das alles nachhaltig herkommen? Und wir erinnern uns ja auch an die Studie vom IFO-Institut, die rausgekommen ist, die im Prinzip Energieautos. Die Studie, die im Prinzip Elektroautos in Grund und Boden verdammt hat, eben für diesen vermeintlich riesengroßen CO2- und Ressourcenrucksack, den die mit sich rumschleppen. Und das ist aber ein Problem, was man hinbekommen kann. Also diese Studie hat es dann vorgerechnet und gesagt, es ist vollkommen nicht darstellbar. Die CO2-Schuld sozusagen ist so groß, ich allein mit der Herstellung schon eingehe, dass ein Elektroauto niemals ernsthaft ein Verbrenner überlegen sein kann. Und das ist natürlich ein bisschen einfach gedacht. Also ein Punkt ist natürlich ganz wichtig, wenn ein E-Auto sauber laufen soll, dann muss es mit erneuerbaren Energien betankt werden. Das ist vollkommen klar, anders ergibt es keinen Sinn. Die zweite Frage ist die Herstellung. Und da haben wir zwei Punkte. Wir haben einmal den Energieaufwand. Ich brauche bei der Batterieherstellung relativ viel Energie. Und da ist es auch extrem wichtig, dass auch diese Energie aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird. Und wenn wir auf die Rechnungen gucken, die das IFO-Institut gemacht hat, dann steht das Elektroauto unter anderem deswegen so schlecht da, weil sie nicht davon ausgegangen sind, dass die Batterie mit Erneuerbaren hergestellt wird, sondern dass die Batterie sozusagen mit fossilen Brennstoffen und konventionell erzeugtem Strom hergestellt wird, wodurch ich natürlich den CO2-Rucksack von dem Ding enorm vergrößere. Tesla auf der anderen Hand zum Beispiel stellt heute schon mit erneuerbaren Energien her und ich bin sicher, andere Hersteller auch. Das ist der eine Punkt, was wichtig ist. Und der zweite Punkt sind die Rohstoffe. Und das ist ein bisschen ein schwierigeres Thema, weil tatsächlich der Bedarf an Lithium und Kobalt vor allen Dingen bei der heutigen Technologie enorm sein würde, um diese ganzen Millionen an E-Autos herzustellen. Aber da dürfen wir zwei Dinge nicht übersehen. Einmal hat die technische Entwicklung in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass gerade solche scheinbaren Ressourcenknappheiten irgendwann überwunden werden können, weil irgendwann tatsächlich die Beschaffung so teuer und so kompliziert wird, dass ich effizientere Technologien entwickle und dass ich vielleicht sogar einen kompletten Switch zu einem anderen Rohstoff hinbekomme. Das ist so ähnlich wie dieser Spruch, den man in Nachhaltigkeitsstudien oft hört, vielleicht kennt ihr ihn auch. Die Steinzeit hat nicht geendet wegen einem Mangel an Steinen. Nee, bei Lithium und Kobalt ist es genauso. Also wenn ich irgendwann wirklich Probleme dabei habe, auf nachhaltige Weise Lithium und Kobalt zu beschaffen, dann habe ich einen Anreiz, die Verwendung von den Stoffen zu verringern oder komplett auf die Stoffe zu verzichten. Und es passiert auch schon. Also einer der größten Punkte bei der Batterieforschung ist, wie ich den Anteil an Kobalt in der Batterie runterkriege. Und ein zweiter Punkt ist auch die Frage, wie ich diese Stoffe recyceln kann. Und das wird allein aus wirtschaftlichen Gründen ganz automatisch kommen, wenn der Markt erstmal größer ist. Ein Punkt, der aber ganz wichtig ist, und da bin ich ehrlich gesagt der Bundesregierung auch sehr dankbar, dass sie da ein bisschen in die Richtung gehen, Stichwort Lieferkettengesetz, mit dem ich mich ehrlich gesagt mal ein bisschen genauer auseinandersetzen muss. Es ist natürlich extrem wichtig, dass diese Stoffe auch aus nachhaltigen Quellen gewonnen werden. Also wir haben nichts gewonnen, wenn wir jetzt eine riesengroße Nachfrage nach Lithium und Kobalt erzeugen, aber dort bei dem Abbau von diesen Stoffen Menschen und Umwelt ausbeuten im großen Stil und dann letzten Endes so ein bisschen den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Da muss man drauf achten, aber da ist dann wirklich die Politik gefragt, erstens klare Standards zu setzen und zweitens diese Standards auch tatsächlich durchzusetzen und die Hersteller nicht mit niedrigsten Nachweispflichten von alleine zu lassen. Da muss man drauf gucken, dass es passiert. Es ist aber ein schwieriges Thema, nicht nur da, sondern in der kompletten Wirtschaft eine komplette Lieferkette zu kontrollieren bis zum Anfang, ist nicht einfach. Und gerade wenn wir die Quellen von diesen Stoffen in Staaten haben, die nicht so, sag ich mal, wo die Verwaltung nicht so durchorganisiert ist wie in Deutschland, ist es wahnsinnig schwierig. Also gerade der informelle Sektor im Bergbau in Afrika ist extrem groß zum Beispiel, wo ein großer Teil von dem Kobalt herkommt. Und wenn ich einen Betrieb habe und den kontrollieren will, dann ist es wahnsinnig schwierig, wenn der 3 oder 4 Sub-Unternehmer hat, die dann letzten Endes auf die Standards komplett pfeifen, wo ich überhaupt nicht mehr nachverfolgen kann, wo das überhaupt hergekommen ist. Das ist ein Punkt, wo die Politik einfach gefragt ist, diese Dinge aufzuklären und diese Dinge wirklich mit Standards und die Wirtschaft wirklich mit entsprechenden Standards zu zwingen, diese Lieferketten auch nachzuverfolgen und die Herkunft durchzusetzen. Das ist ganz wichtig. Ansonsten, wenn wir das hinbekommen, glaube ich da wirklich so ein bisschen an die technologische Innovation, dass wir die Effizienz und das Recycling so weit hochtreiben können, dass das Ganze umsetzbar ist, ohne den Planeten völlig zugrunde zu richten.
Das ist doch ein sehr guter Ausblick. Vielleicht noch zu dem Aspekt des Kobalts. Du hast ja gerade auch auf die Verantwortung der Politik gezählt. Ich glaube auch, dass die Unternehmen durch den gesellschaftlichen Druck und die vermehrte Aufmerksamkeit für das Thema stärker aktiv geworden sind, auch schon vor dem von dir angesprochenen Gesetzesvorhaben, einfach weil sie müssen. Und ich glaube, also ohne das jetzt im Detail für jeden einzelnen Hersteller zu wissen, aber gerade die OEMs sind ja auch dabei und probieren, gerade was das Thema Kobalt angeht, eben verstärkt Transparenz umzusetzen, weil sie eben wissen, dass das ein schwieriges Thema ist, das sie auch zukünftig in die Bredouille bringen könnte. Ich würde gerne noch zwei andere Sachen fragen. Und zwar fangen wir vielleicht mal an mit Tesla. Du hast ja Tesla eben auch schon als Automobilbauer angesprochen und auch so ein bisschen als Vorzeigeexemplar der Elektromobilität. Jetzt baut Tesla ja gerade bei Berlin eine neue Gigafactory. Was glaubst du, hat das denn für Auswirkungen für Deutschland? Oder was hat das generell für Auswirkungen? Oder hat es überhaupt Auswirkungen?
Also mein Gefühl war, als diese Tesla-Ankündigung kam, ich war total überrascht, wie viele Leute aufgesprungen sind und es richtig geil fanden, dass da Tesla jetzt ein riesengroßes Werk in Brandenburg baut. Nicht nur jetzt so aus Sicht der Wirtschaftsförderung her, sondern einfach, weil die sagen, Tesla ist ein richtig gutes, innovatives Unternehmen und die setzen sich jetzt hierhin in Brandenburg, das finden wir richtig geil. Das hat mich total überrascht, wie viele das gesagt haben, weil ich da ehrlich gesagt die Gesellschaft ein bisschen konservativer eingeschätzt hätte. Und aus genau dem Grund glaube ich oder hoffe ich, dass es so ein bisschen noch ein zusätzlicher, ja, wie so ein Wake-up-Call auch für die deutsche Industrie ist, die ja in den letzten 2 Jahren gemerkt haben, okay, das mit der E-Mobilität, wir sind jetzt ein bisschen spät dran, aber da anfangen wirklich Geld reinzustecken, allen voran VW und Mercedes machen das. Und meine Hoffnung ist halt wirklich, dass dadurch, dass Tesla da jetzt ein Werk hinstellt, dadurch, dass es halt so ein bisschen sichtbarer ist und nicht mehr so ein weit entferntes, abstraktes Ding, so eine riesen Tesla Gigafactory, wo irgendwo die E-Autos rauskommen, dass einfach die Faszination und Akzeptanz für einen technologischen Wandel im Verkehrssektor ein bisschen zunimmt bei uns. Weil es halt, ich meine, Deutschland ist, ich sag mal, der Verbrennungsmotor ist fast schon so eine Art Kulturgut bei uns. Wir haben enorm viele Hersteller, die unglaublich spezialisiert sind und da muss man wirklich sagen, die wirklich vorne dran sind in der Technologie, den Verbrennungsmotor, das Letzte daraus rauszuholen. Und wenn da jetzt ein kompletter Technologiewandel ansteht, ist es natürlich nicht so einfach. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade so ein Ereignis die Akzeptanz auch erhöht. Was ich nicht ganz so cool finde, ehrlich gesagt, ist, dass Tesla gesagt hat, aus der Fabrik in Grünheide werden vor allem die großen SUVs rauskommen. Mhm. Die verkaufen sich zwar gut, aber ich bin nicht so der Fan von SUVs. Ich meine, letztlich, klar.
Du hattest ja vorhin auch schon gesagt, wir brauchen kleinere, sparsame Autos. Da ist das SUV eben nicht das beste Beispiel wahrscheinlich dafür.
Es ist ein bisschen absurd, vor allem wenn du kleine Straßen wie in Berlin-Schöneberg zusammen mit nicht durchgesetzten Parkverboten und SUVs kombinierst, ist es lustig, wie oft ich hier im Kiez irgendwo in der Straße stehe und zwei SUVs kommen nicht aneinander vorbei und hupen sich gegenseitig an. Aber das ist nicht mein Problem, das müssen dann die Leute für sich entscheiden, ob sie so ein großes Auto fahren wollen.
Ja, der typische Berliner Problemlösemechanismus, erstmal hupen und gucken, was passiert.
Das sieht man öfter,
ja. Als Anschlussfrage eben zu dem, was du über die deutschen Autobauer auch gesagt hast, ist das auch der Grund, warum das mit der Elektromobilität in Deutschland so lange gedauert hat, weil man sich eben auf die alten Verbrennertechnologien so stark fokussiert hat und da auch so gut drin war, dass eben die Umstellung auf das neue, innovative so schwierig war? Also das ist ja sozusagen die Herstellerseite und gleichzeitig eben auch die Nachfrageseite war ja auch ewig lange schleppen. Du hast ja eingangs auch die Zulassungszahlen auch in der Corona-Zeit jetzt angesprochen, die sich dieses Jahr extrem gut entwickeln, aber eben immer noch, ja, weiß nicht, 5-6% der Gesamtzulassungszahlen sind. Warum hat es einfach so lange gedauert oder warum dauert es immer noch oder warum geht es immer noch so schleppend?
Das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen, einfach dem geschuldet, dass wir eine relativ konservative Gesellschaft sind, was sowas betrifft. Also allgemein ein bisschen skeptisch gegenüber neuen Technologien und natürlich auch mit großem Stolz auf die, ja, also auf die gute alte deutsche Ingenieurskunst, die halt eben tatsächlich sehr gute Verbrennungsmotoren hervorgebracht hat. Und das hat man auch daran gemerkt, dass als diese ganze E-Auto und CO2-Reduktion im Verkehr-Debatte angefangen hat, das erste, was richtig Schlagzeilen gemacht hat, war ein Wasserstoffverbrennungsmotor, also keine Brennstoffzelle, sondern ein Wasserstoffverbrennungskolbenmotor von BMW, was so ein bisschen das Ganze illustriert, weil es irgendwie eine absurde Idee ist, sowas zu bauen, aber irgendwie halt auch komplett folgerichtig. So. Und das hat einfach lange gebraucht, um da zu erkennen, okay, das ist vielleicht wirklich eine Technologie, die so ein bisschen an ihre Grenzen kommt. Und vielleicht müssen wir uns wirklich was grundlegend Neues überlegen. Da wurde einfach viel auf bestehenden Dingen, viel versucht, bestehende Führerschaft zu retten in dem Hinsicht, bis dann irgendwann halt so Firmen wie Toyota erst mit dem Hybriden und dann Tesla mit dem vollelektrischen kamen und gezeigt haben, guck mal, eine ganz andere Technologie kann auch ziemlich gut funktionieren. Das ist das eine. Und das zweite ist so ein bisschen diese Infrastrukturseite. Also man kann einfach hergehen und Elektroautos bauen und Ladestationen bauen. Oder man kann es so machen wie in Deutschland und das ist bei uns einmal so ein bisschen durchgeplanter und wie gesagt auch konservativer, indem man einfach sagt, okay, bevor wir diese Ladestationen bauen, müssen wir ganz genau wissen, wie viel Strom geht denn da durch und wie groß ist der Strombedarf? Reichen denn unsere Stromnetze aus? Reicht denn unsere Stromerzeugung aus? Und plötzlich hast du unglaublich viele Stakeholder wieder an einem Tisch, wo ein paar tatsächlich dann Angst haben, dass ihnen die Trafostationen durchbrennen, salopp gesagt, und andere wieder Angst haben, dass tausend andere Sachen schiefgehen. Und aus dem Gesamtbild ergibt sich dann halt so eine Technologieskepsis. Und die wird jetzt langsam, besser spät als nie, so ein bisschen überwunden. Und wir sehen, die Akzeptanz steigt sowohl bei den Herstellern als auch bei den Kunden. Und ich merke es, wie gesagt, bei den Gesprächen mit den Stakeholdern aus der Branche, also Stromnetze, Energieerzeuger, Energiehändler und so, auch bei denen, die die Infrastruktur betreiben. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass Netzbetreiber von so einer, um Gottes Willen, E-Mobilität wird alles zerstören, Sicht immer mehr zu so einer Sache rücken, wo sie sagen, okay, das ist ja wirklich eine interessante Sache mit der Flexibilität, die wir durch die E-Mobilität kriegen in unseren Netzen, bis hin zu Ansagen wie, E-Mobilität ist überhaupt kein Problem, wir könnten jetzt schon ein Drittel der Flotte komplett elektrisch betreiben, ohne dass wir irgendwie an die Grenzen mit unserem Netz kommen würden. Das hat ein Stromnetzbetreiber einer großen nordostdeutschen Großstadt gesagt.
Ich würde gern gegen Ende unseres Gesprächs nochmal einen Schritt zurücktreten und wieder an den Anfang anknüpfen, wo wir darüber gesprochen hatten, dass wir Mobilität neu denken müssen. Und ganz zum Schluss würde ich dir gerne nochmal eine richtig große Frage stellen. und würde gerne von dir wissen, was denn deine persönliche Vision zu neu gedachter Mobilität ist. Also wir haben schon rausgehört, du magst keine SUVs. Vielleicht kannst du mal so drei wichtige Punkte nennen, die für dich zentral wären.
Eine sinnvolle Mobilität ist auf jeden Fall flexibler, als sie jetzt ist. Also weg von der Idee, dass jeder sein eigenes Auto 90% der Zeit vor der Tür stehen hat, hin zu so einer flexibleren Idee, dass ich mir die Mobilität nehme, die ich brauche, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie brauche, sei das mein Fahrrad, sei das ein Schernau-Auto, sei das ein Carsharing-Auto, sei das vielleicht auch ein Laster oder sei das vielleicht auch ein SUV, wenn ich dann mal einen brauche. Und das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist einfach eine Stadt, die wesentlich weniger unter der Mobilität leidet sozusagen. Also ich finde, es gibt so viele Ecken in unseren Städten, die eigentlich total schön sein könnten, wenn sie halt nicht komplett im Verkehr ersticken würden. Und der zweite Punkt wäre einfach eine menschenfreundlichere Mobilität, also weg von vielen riesengroßen Autos, die auf riesengroßen, nicht besonders lebenswerten Hauptstraßen rumfahren, hin zu kleineren Fahrzeugen, die agiler sind, die leiser sind, die vielleicht elektrisch angetrieben sind, mit denen ich dann aber auch einfach wesentlich weniger Impact auf mein Umfeld habe und dadurch einfach die Stadt zu einem schöneren Ort mache. Und drittens natürlich ein Verkehr, der vielleicht auch ein Verkehr, der ein bisschen rücksichtsvoller ist, wenn man sich so den Alltag in Berlin anguckt und anschaut, wie Menschen im Straßenverkehr miteinander umgehen, verglichen mit, wie sie persönlich miteinander umgehen. Ich glaube, das sind die drei Punkte für mich. Natürlich zugegebenermaßen extrem aus einer Großstädterperspektive gedacht, aber ich glaube, dass man solche Visionen sich auch in dünner besiedelten Räumen denken kann. Also was wie Flexibilität, was ich zum Beispiel immer total toll fand, oder wo ich mich schon immer gefragt habe, warum eigentlich, haben die auf dem Land die ganzen Buslinien eingestellt oder die fahren nur einmal am Tag. Dann kommt so ein riesengroßer Bus, der ist leer und fährt dann irgendwie seine Runde und dann sagt sich irgendwann der Landkreis, naja, es rechnet sich ja nicht und schafft den ab. Warum ist der nicht kleiner? Warum ist der nicht flexibler? Warum ist der nicht agiler? Also warum kann ich nicht 2 Stunden vorher wissen, okay, aus dem Ort wollen 20 Personen dahin und schickt dann ein Fahrzeug, was ein bisschen auch eine angemessene Größe hat. So könnte man Flexibilität vielleicht auf dem Land umsetzen. Das ist dann anders als so ein Carsharing-Ding. Aber es könnte funktionieren. Wir müssen da halt nur ein bisschen uns trauen, die Angst zu verlieren, uns vielleicht da auch auf ein paar Dienstleister zu verlassen und auf so eine smarte Infrastruktur.
Super Schlusswort. Gerade auch der Punkt, was du eben gesagt hast mit Menschenfreundlichkeit, ist sehr vielleicht auch der Rückbezug zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, also wie vielleicht auch das Landleben aufgebaut sein muss. Also Mobilität ist dann ja vielleicht die sinnvolle Verknüpfung, dass man mit dem E-Auto zum kleinen Supermarkt fahren kann, da dann vor Ort laden kann und auch wieder zurückfahren kann, weil eben alles, wie auch in den Großstädten, vor Ort vorhanden ist. Also ich glaube, diese gesamtheitliche Planung zusammen mit Rücksicht und dem rücksichtsvollen Verhalten miteinander ist eine gute Kombination für nicht nur die Mobilität, sondern auch das Zusammenleben
in Zukunft. Das ist ein bisschen so eine Vision. Aber es ist halt auch so in der Debatte ein ganz schwieriges Thema, einmal so, wenn man jetzt sagt, wir brauchen einen technologischen Wandel und eine Mobilitätswende, so die Gratwanderung zu schaffen zwischen, ich mache was technologisch Sinnvolles und ich schreibe Menschen vor, wie sie zu leben haben. Und das merkt man gerade bei so Sachen wie Mobilität total oft. Und da müssen wir, glaube ich, alle, also auf allen Seiten, ich jetzt aus so einer Mobilitätswende, fahrradfundamentalistischen Ecke, bis hin zu Leuten, die einfach gerne ihr Auto fahren, einfach ein bisschen gucken, dass wir vielleicht ein bisschen weniger Fundi miteinander reden und ein bisschen mehr darüber nachdenken, okay, was könnte denn ein sinnvolles Konzept von Mobilität sein? So. Aber alle zusammen, nicht immer nur Krieg führen.
Großartig, ich hätte es nicht besser sagen können. Benjamin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, das war total spannend.
Sehr gerne. Wie gesagt, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, mit euch zu sprechen. Und
liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne oder hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und wir hören uns dann bald wieder. Alles Gute und tschüss.
Tschüss, bis zur nächsten Folge.